Redispatch.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Redispatch. Hier ist der Philipp. Wir haben heute ein Interview mit einem super guten Interviewpartner, dem Tobias Schmidt. Er ist der Leiter der Dispatch-Abteilung bei Bayernetz. Er und seine Leute sind die Leute, die wirklich an den Reglern sitzen und dafür sorgen, dass das Gas fließt. Sie kommunizieren mit der Bundesnetzagentur und ihren Kunden, mit den Industriekunden, mit den Stadtwerken und sie sitzen täglich in den Krisenteams. Hier in diesem Disclaimer möchte ich darauf hinweisen, dass wir das Interview am Montag, den 25.07. aufgenommen haben, um die Mittagszeit. Nachmittags kam dann die Eilmeldung rein, dass Gazprom wohl die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 von 40% wieder auf 20% drosseln würde. Und heute, an dem Tag, an dem ich diesen Disclaimer aufnehme, am 27.07., ist der Stand wirklich, dass die Drosselungen durchgeführt worden sind, aber dass wohl höhere Kapazitäten über die ukrainische Pipeline gebucht worden sind. Darauf gehen wir auch im Interview ein, dass hier noch Kapazitäten frei wären. Natürlich, die neuesten Entwicklungen haben wir im Gespräch nicht mit auf dem Schirm gehabt. Unser Kenntnisstand war ein anderer. Wir wissen jetzt auch nicht, wie sich die Tage weiterentwickeln, aber für euch hier zur Info die Daten mit unseren Kenntnisständen, damit ihr Bescheid wisst. Also, viel Spaß.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Serafin von Rohn.
Ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch Folge 17. Schon wieder ein nachgehakt, ein Special. Und zwar heute zu dem Thema Gas.
Richtig, wir haben uns gedacht, wir wollen ein bisschen Grundlage zur Diskussion geben, die eigentlich schon das gesamte letzte Jahr läuft. Wie steht es mit der Versorgungssicherheit rund um das Thema Gas? Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, direkt aus dem operativen Geschäft, der wirklich auch dafür verantwortlich ist, dass das Gas bei den Kunden ankommt. Und ja, ich bin sehr auch gespannt. Tobias Schmidt darf sich gleich nochmal selbst vorstellen. Aber zunächst ein kleiner Disclaimer.
Genau, Tobias Schmidt ist von Bayernetz und hier nochmal kurzer Hinweis. Bayernetz ist auch Mitglied bei der FFE. FFE ist ja bekannterweise ein gemeinnütziger Verein mit vielen kooperativen und persönlichen Mitgliedern. Und wir arbeiten auch in einigen Projekten mit Bayernetz zusammen, zum Beispiel in dem vom BMBF geförderten TransHide, wo wir eben wirklich schauen, wie kann die Transformation hin zur Wasserstoffwirtschaft auch gestaltet werden, wie ist dort die passende Infrastruktur. Da sind wir froh, einen kompetenten Partner hier dabei zu haben oder sind gerade dabei, in der Region Ingolstadt zu überlegen, im Projekt Hyde Park Bavaria, wie hier sozusagen dann ganz lokal mit den entsprechenden Partnern vor Ort diese Transformation auch gestaltet werden kann. Aber jetzt eben erstmal der große Blick und der aktuelle Blick auf die Versorgungssicherheit. Aber jetzt wollen wir erstmal wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Tobias, stell dich doch einfach mal vor.
Ja, hallo zusammen. Tobias Schmidt, mein Name. Ich bin noch 34 Jahre alt, kurz vor 35. Bin Leiter Dispatching beim Fernladungsnetzbetreiber Bayernetz hier in München. Ich habe Maschinenwesen studiert an der TU in München. Nach dem Studium bin ich als Dispatcher bei der Bayernetz eingestiegen, war also selbst steuernd in der Leitwarte tätig, habe dann mich intern weiterentwickelt im Asset Management, habe da Themen rund um den Netzentwicklungsplan Gas bearbeitet, war fürs Krisenmanagement zuständig und ganz viele andere Themen und bin dann als Leiter Dispatching zum Dispatching zurückgekehrt und ja, mache das jetzt seit 3,5 Jahren.
Jetzt hast du schon einige Begriffe genannt, die glaube ich nicht jedem verständlich sind. Was ist Dispatching? Also wir heißen auch Redispatch, aber du beschäftigst dich hauptsächlich mit Dispatch. Was ist das? Was machst du im Alltag? Was macht deine Abteilung?
Genau, also die Dispatcher in meiner Abteilung, die sitzen in der Leitwarte, sind 24/7 im Schichtbetrieb tätig und steuern und überwachen unser Fernleitungsnetz. Wir beliefern Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber. Wir befinden uns also in der obersten Netzebene. Also wenn man das mit dem Autobahnnetz vergleicht, betreiben wir die Autobahnen des Erdgastransportes im Strom vergleichbar mit den Übertragungsnetzbetreibern. Und an unserem Netz sind eben, wie gesagt, die nachgelagerten Verteilnetzbetreiber, Stadtwerke, Industriebetriebe, größere Industriebetriebe. Und Wir haben auch Grenzübergangspunkte nach Österreich. An unserem Netz sind Gasspeicher, die befüllt und entleert werden über unser Pipeline-System. Und unsere Kunden sind eben neben den Verteilnetzbetreibern und Stadtwerken die Transportkunden, wie wir sie nennen. Das sind also große Gashändler, die Gas quer durch Europa transportiert haben wollen. Und ja, für die bieten wir die Transportdienstleistung an.
Also ihr seid dafür verantwortlich, dass alles, was reinfließt, gleich der Summe ist, das, was rausfließt und das, was verbraucht wird. Also ihr balanciert die gesamten Gasmengen und seht zu, dass das Transportnetz dann das auch liefern kann.
Genau, das ist quasi unsere oberste Prämisse, dass unser Netz immer ausgeglichen ist, dass sich Einspeisungen und Ausspeisungen die Waage halten, sodass wir zu jeder Zeit ein stabiles Transportnetz zur Verfügung haben. Und ja, dafür stehen uns eine Reihe von Werkzeugen zur Verfügung und das ist eben täglich Brot im Dispatching.
Genau, also das ist das, was ihr täglich beim Dispatch macht, aber als Fernleitungsnetzbetreiber betreibt ihr auch wirklich diese Netze, also das sind ja eure Assets oder euch gehören diese Leitungen, das, was dort verbuddelt ist, ihr verbuddelt die, also nicht nur das Management, sondern auch den Bau letztendlich von diesen Leitungen.
Ganz genau, den Bau, uns gehören diese Leitungen, die großen Pipelines bis zu einem Durchmesser von 1,20 Meter, das sind also schon die großen dicken Röhren, die bei uns im Boden liegen, die werden eben gebaut, betrieben, überwacht, gesteuert durch unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Bayernetz.
Das heißt, durch eure Leitung kommen auch dann die großen Importe, die wir in Deutschland brauchen.
Genau. Das Gas, was wir in Bayern brauchen, aber auch über die Grenzen Bayerns hinaus, das Gas geht durch unsere Leitungen, wird durch unsere Leitungen hindurch transportiert, geht in die großen Speicher bei unserem Netz, aber auch in die Speicher in Österreich. Und genau, dafür sind wir verantwortlich.
Euch gehören die Leitungen, aber nicht das Gas.
Oder schon auch. Stimmt, also teilweise gehört uns das Gas, nämlich die sogenannte Grundbefüllung, also um unser Leitungssystem überhaupt betreiben zu können, brauchen wir eben einen gewissen Druck im System. Da besitzen wir tatsächlich das Gas, alles darüber hinaus und das Gas, was wir durchtransportieren, das gehört uns nicht, das gehört den Gashändlern, Uniper beispielsweise oder andere Gashändler. Und genau, wir stellen letztlich nur die Transportfähigkeit unseres Netzes zur Verfügung und das ist unser Produkt, das wir quasi verkaufen.
Und ist es dann auch so wie im Strom, dass das sozusagen eben unbundled ist, dass ihr sozusagen hier im regulierten Bereich seid und es eben wahrscheinlich nur ein Fernnetz gibt, Fernleitungsnetz in beispielsweise Bayern, weil es wenig Sinn machen würde, dort eine parallele Infrastruktur aufzubauen?
Genau, uns gehört letztlich das natürliche Monopol des Leitungssystems. Im Zuge des Unbundlings musste sich der Netzbetrieb abkoppeln vom Gashandel. So ist es bei uns auch passiert. So ist die Bayernetz entstanden und dadurch, dass wir ein natürliches Monopol haben, müssen wir natürlich letztlich reguliert werden, in dem Fall durch die Bundesnetzagentur. Sonst könnten wir ja Preise verlangen, wie wir gerade lustig sind. Die BNetzA hat da aber eben dann den Deckel drauf. Über die sogenannte Erlösobergrenze wird festgelegt, was jeder Netzbetreiber verdienen darf. So ist es auch bei uns. Also wir sind Monopolbetreiber, reguliert durch die BNetzA.
Wie viele gibt es von diesen Fernleitungsnetzbetreibern in Deutschland etwa?
Also von steuernden FNBs sind es tatsächlich 9 Stück in Deutschland. Also die Betreiber, die wirklich auch ihr Netz selber steuern. Es gibt noch eine Reihe von Untergesellschaften oder Rucksackgesellschaften, wie wir sie nennen. Aber in Summe sind wir so 9, die eben auch Leitwarten betreiben.
Ja, Philipp, ich glaube, da haben wir einen kompetenten Ansprechpartner gefunden für das Thema.
Um das nochmal herauszustellen, also genau, welche Bedeutung hat dein Job? Was würde passieren, wenn wir dich jetzt nicht hätten?
Ja, da würde die Welt zusammenbrechen, könnte man sagen. Nee, also nicht nur ich natürlich, sondern auch meine Kolleginnen und Kollegen. Also die Bayern ist einfach dafür zuständig. Ohne uns würde es einfach keinen physikalischen Gastransport in Bayern geben und keine Gaswirtschaft in Bayern geben. Deswegen haben wir ja, oder sind wir nicht umsonst systemkritischer Infrastrukturbetreiber. Und genau, das ist auch sehr sinnstiftend in der alltäglichen Arbeit, das zu wissen.
Ja, kritische Infrastruktur. Ich meine, letzte Woche hat ja Gesamtdeutschland irgendwie mitgefiebert, fließt wieder Gas über die Nord Stream 1 Pipeline oder nicht. Wie war das bei euch? Wart ihr dann da alle in der Leitwarte und habt dann die Sektkorken knallen lassen, als dann doch wieder Gas lief? Und konntet ihr jetzt dann doch wieder den Urlaub planen? Also wie hat sich so eine Situation, die tagtäglich in den Nachrichten ist, bei euch in der Arbeit dann ausgewirkt?
Ja, also Sekt haben wir noch keinen getrunken. Dafür ist einfach die Lage derzeit nach wie vor zu angespannt. Aber es war natürlich schon eine gewisse Erleichterung spürbar, als dann klar war, okay, es kommen wieder Gasmengen über den Nord Stream. Auch wenn es jetzt nicht die 100% technische Kapazität sind, sondern ich glaube 40% rund, die noch über die Leitung kommen. Genau, gewisse Erleichterungen und auch Urlaubsplanung konnte jetzt so fortgeführt werden, bis auf diesen Podcast heute. deswegen, genau, aber für Sektkorken ist es noch zu früh. Konkret hat man sich natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht. Ich meine, generell ist man seit Monaten ja schon in einer sehr angespannten Lage und in einer Krisensituation. Und man hat sich natürlich da an den Tagen, die dann relevant waren, für uns auch die Zeit genommen, drüber nachzudenken, ja, was hat das jetzt für Auswirkungen, was hätte dann ein Verbleiben auf Null in der Nord Stream für Auswirkungen auf uns und ja, auch wie würde man das dann entsprechend in die Öffentlichkeit kommunizieren. Das war dann letztlich, was es konkret dann für uns bedeutet hat, aber wie gesagt, Erleichterung, als es dann hieß, es kommen wieder Mengen über die Nord Stream.
Also Krisenstimmung. Wir haben uns gedacht, dass wir vielleicht vor der Krise jetzt mal anfangen, also vor dem Sommer 2021, als alles noch normal war, und gehen jetzt Schritt für Schritt durch, was alles passiert ist und wie sich dann dein Alltag verändert hat, bis jetzt zu dieser Krisenstimmung und dann danach, wie es jetzt auch weitergehen wird, ob die Notfallstufe in Aussicht ist und wie sich das dann auswirken würde und wie das zukünftige System eventuell dann ohne russische Gasimporte aussehen würde. Wir starten jetzt mit der Phase 0, also dem Sommer 2021, bevor überhaupt klar war, dass die Speicherstände nicht so gut gefüllt sind, wie es üblich war, die Jahre zuvor, also dass Gazprom da weniger eingespeist hat. Genau, aber davor, wie sah dein Alltag aus? Was hat dich tagtäglich bewegt? Was waren die Themen, die anstanden? Wie sah dein Krisenmanagement aus, bevor überhaupt die Krise begonnen hatte?
Genau, also gerade wir konkret im Dispatching waren die letzten Jahre damit beschäftigt, die beiden Marktgebiete zusammenzulegen. Also es gab in Deutschland bis vor dem 1.10.2021 zwei Marktgebiete, NetConnect Germany und Gaspool. Und die sollten zum 1.10.2021 zusammengelegt werden. Das war ein sehr, sehr großes Projekt, das über mehrere Jahre ging. Da mussten neue Prozesse, neue Systeme eingeführt werden. Das war etwas, was uns da sehr beschäftigt hat. Daneben hat man natürlich Daily Business, sage ich mal. Man hat die Optimierung und Optimierung von Abläufen und Prozessen im Dispatching. Man führt Maßnahmen, Instandhaltungsmaßnahmen durch, die koordiniert und durchgeführt werden müssen. Das ist so ein bisschen eben unser Daily Business. Daneben hat uns Corona natürlich sehr beschäftigt, auch eben im Dispatching, weil unser Personal, wir sind einfach auf unser Personal angewiesen, auf unser Schichtpersonal, und die oder das galt es während der Corona-Pandemie gesondert zu schützen. Das heißt, wir haben sehr stark darauf achten müssen, dass sich keine Infektionsketten innerhalb des Dispatching bilden, haben deswegen das Personal trennen müssen und besondere Maßnahmen erlassen müssen, einfach um hier sicherzustellen, dass immer zu jeder Tages- und Nachtzeit ausreichend Personal zur Verfügung steht, um eben unser Leitungssystem zu überwachen und zu steuern.
Du hast gesagt, die Marktgebiete wurden zusammengeführt, NetConnect Germany und Gaspool. Jetzt auch im Rahmen des Gasspeichergesetzes ist ja auch der Marktgebiet verantwortlich, jetzt ein bisschen in den Fokus oder halt hat eine besondere Rolle zugeschrieben bekommen. THE heißt er jetzt. Also ist THE die neue Gesellschaft, die aus NetConnect Germany und Gaspool entstanden ist?
Ganz genau. Also das ist der neue Marktgebietsverantwortliche. Das ist ein Tochterunternehmen aller Netzbetreiber in Deutschland. Mhm. Also auch die Bayernetz hält Anteile eben an THE, an Trading Hub Europe. Und letztlich führen die für uns die Regelenergiegeschäfte durch. Also die Netzbetreiber sagen THE auf täglicher Basis, wie viel Regelenergie wir in dem Moment gerade brauchen oder vielleicht auch verkaufen müssen. Und das führt eben THE für uns durch.
Wofür braucht ihr jetzt genau Regelenergie? Also wir kennen es vom Strom. Sobald die Frequenz ein bisschen abweicht, wird eben Regelleistung aktiviert. Und ist das vergleichbar beim Gas? Es hörte sich gerade so ein bisschen an, als ob es vielleicht nicht ganz so dynamisch ist.
Ja, das Gute bei uns im Gas ist es ist nicht ganz so dynamisch wie im Strom. Also wir haben dann doch immer von den Vorlaufzeiten her ein bisschen mehr Luft als im Strombereich. Reden also hier über Stunden, mehrere Stunden, wo wir Zeit haben, Entscheidungen zu treffen in der Regel. Und Regelenergie wird dann von uns benötigt, wenn also Ein- und Ausspeisungen aus dem Gasnetz abweichen voneinander. Das ist quasi immer der Fall. Aber sobald da bestimmte Grenzen überschritten werden, haben wir Bedarf, eben Regelenergie einzukaufen. Ansonsten würde der Leitungsdruck in unseren Leitungen zu stark sinken. Oder auf der anderen Seite, wenn zu viel Gas im Netz wäre, müsste man Regelenergie verkaufen. Sonst würden Maximaldrücke überschritten werden. Und das ist eben das, was TAE für uns macht.
Und brauchen wir jetzt mehr Regelenergie aufgrund der Krise oder hat das erstmal nichts miteinander zu tun?
Das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Es gibt natürlich die anderen Effekte, die Auswirkungen auf den Regelenergiebedarf haben. Also letztlich entsteht Regelenergiebedarf dadurch, dass Bilanzkreise der Bilanzkreisverantwortlichen nicht ausgeglichen sind. Also die Bilanzkreisverantwortlichen, die also vertraglich Gas ein- und ausspeisen in oder aus dem System, wenn das sich nicht die Waage hält, hält sich auch der physikalische Fluss nicht die Waage und das gleichen wir eben über Regelenergie aus.
TAE ist dann die Gesellschaft, die am Markt aktiv ist, die Geld in die Hand nimmt und diese Energie dann am Spotmarkt einkauft.
Ganz genau, also, so ist es.
Okay, also das ist auch für euch relevant, wie hoch die Gaspreise sind, obwohl ihr normalerweise kein Gas besitzt, aber da ist die Schnittstelle zum Markt, wenn jetzt die Preise entsprechend hoch sind, hat das dann über die THE dann auch entsprechende Effekte auf euch.
Ganz genau, die THE bedient sich am Spotmarkt zu den Preisen dann am Spotmarkt und genau deswegen haben wir auch gemerkt, als dann die Preise Ende vergangenen Jahres gestiegen sind, da hat dann auch THE entsprechende Auswirkungen gesehen, als dann die Preise eben so hoch geschossen sind.
Aber Auswirkungen auf euch, in dem Sinne, also die Kosten steigen, aber das sind ja Kosten, die dann am Ende wiederum der Netznutzer tragen muss, oder?
Genau,
das sind ja dann einfach die Netznutzungsentgelte, die dann steigen würden.
Werden umgelegt, alle Netznutzer tragen letztlich diese Leistung, die ja notwendig ist, um unser System stabil zu halten. Ohne das funktioniert unser System ja nicht. Letztlich ist das der Preis für das System, richtig.
Okay, jetzt sind wir schon bei den hohen Preisen. Also in der Phase 1 im Sommer 21 kam weniger Gas aus Russland. Die Speicherspende war nicht voll gefüllt. Die Preise sind gestiegen. Was hat sich da bei dir verändert?
Ja, also wir haben dann eben schon relativ früh im Jahr 2021 gesehen, dass da gewisse Anomalien passieren. Man hat dann verschiedene Effekte gehabt. Nach Corona ist die Konjunktur wieder angesprungen, der Gasabsatz ist nach oben gegangen. In Summe war dann erkenntlich, dass ja die Speicherfüllstände, die Befüllung der Speicher nicht in dem Maße passiert wie in den vergangenen Jahren. Das war zunächst mal eine Feststellung und wenn man dann genauer drauf geguckt hat, hat man auch festgestellt, dass die von Gazprom oder Töchter von Gazprom betriebenen Speicher unterdurchschnittlich gefüllt waren. Das war auch etwas, was wir mit den Behörden dann schon relativ früh eben im Sommer 2021 besprochen haben, also mit Bundeswirtschaftsministerium und der Bundesnetzagentur. Wir als FNB führen auch ein sogenanntes Speichermonitoring durch. Also wir monitoren die Speicherfüllstände im Winter auch ein bisschen engmaschiger, als wir das im Sommer tun. Und in diesem Speichermonitoring prognostizieren wir auch die Speicherfüllstände anhand von Annahmen, die wir treffen, dass wir sagen, schauen 21 Tage in die Zukunft, gucken, wie könnten sich die Speicherfüllstände verhalten und leiten dann daraus ab, wie die Ausspeicherleistung sich ergeben würde aufgrund der Füllstände. Die Ausspeicherleistung hängt ja vom Füllstand ab. Je leerer der Speicher ist, desto weniger bekomme ich aus dem Speicher noch raus. Deswegen sinkt die Leistung mit abnehmenden Füllständen. Und das schauen wir uns eben immer an, um dann festzustellen, ja, wenn die Ausspeicherleistung, die wir prognostizieren, unter einem kritischen Level kommt, ist es allerspätestens für uns notwendig, Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Und so war es dann schon Ende 2021 oder mit Beginn Winter 21, dass wir gesehen haben, ja, wenn es jetzt so weitergeht, wir haben relativ niedrige Füllstände zu Beginn des Winters, droht, dass wir in einer Spitzenlastsituation im Verlauf des weiteren Winters unter dem unter der notwendigen Leistung landen.
Okay, lass mich das nochmal kurz zusammenfassen. Also wir haben bei niedrigen Speicherständen nicht nur das Problem, dass uns die Energie fehlen könnte, weil wir dann auf Null sind, sondern wir haben noch Energie, aber wir kriegen die Leistung nicht mehr zusammen, weil nicht mehr so viel Druck auf den Speichern ist.
Genau, das ist das Thema. Also gerade hier im Süden der Republik haben wir sogenannte Porenspeicher, also ausgeförderte Erdgasförderstellen, die wieder befüllt werden jeden Winter. Also das sind gasdurchlässige Gesteinsschichten, in die das Gas wieder verpresst wird. Und je niedriger dieser Druck in diesen Gesteinsformationen ist, desto weniger Gas kommt aus diesen Poren auch wieder raus.
Mhm. Und genau, du hast jetzt gerade sehr schön diese Phase beschrieben, dass ihr viele Analysen gemacht habt, mit der BNetzA gesprochen habt. Aber also genau, was konntet ihr dann wirklich machen? Weil du meintest ja dann irgendwie, dass ihr dann schon die ersten Maßnahmen ergriffen habt. Weil ich meine, wir haben ja jetzt erst irgendwie den gesetzlichen Rahmen bekommen, dachte ich, ne? Also mit dem Speichergesetz. Eigentlich durch das Unbundling, wie du am Anfang gesagt hast, könnt ihr doch eigentlich gar nichts machen.
Ja, genau. Also die Instrumente, die uns da zur Verfügung gestanden haben, waren überschaubar. Das hat sich jetzt auf Basis der gesetzlichen Änderungen wesentlich geändert. Zu dem Zeitpunkt hatten wir lediglich die Möglichkeit, sogenannte Long-Term-Options auszuschreiben. Das sind also Regelenergieprodukte, die für einen Zeitraum in der Zukunft kontrahiert werden, die sicherstellen oder die dazu führen, dass Gasmengen in den Speichern für diesen Zeitraum vorgehalten werden. Also schon sozusagen die Füllstände in den Speichern und sichern uns eben diese Leistung ab an den Speichern, die wir benötigen für diese Spitzenlastsituation, die üblicherweise im Februar, März auftritt.
Aber eigentlich noch alles, sage ich mal, marktlich, oder? Das sind irgendwie Preise, Sicherung, so irgendwie hier irgendwelche Options und irgendwie, also Regelenergiemarkt ist, glaube ich, ja auch relativ durch die Decke gegangen. Also es waren ja noch so preisliche Situation oder war da auch schon das Gefühl, dass es physikalisch eng werden kann?
Nee, das war eigentlich noch marktbasiert. Man hat die LTOs ja ausgeschrieben am Markt. Man hat Angebote auch bekommen und hat dann die entsprechend kontrahiert. Das heißt, das war alles, ja, wie gesagt, noch auf einer marktlichen Basis. Und genau, so lief das.
Okay, dann Phase 2. Der Krieg bricht aus in der Ukraine. Was war dann los bei euch?
Der unmittelbare Effekt oder das, was man als erstes bekommen hat, war natürlich ja Einladungen zu sämtlichen Krisenrunden. Man hat davor schon Taskforces gegründet, interne, aufgrund der angespannten Marktsituation, die man eben davor schon gesehen hat. Aber mit Kriegsbeginn war dann allen klar, okay, wir sind in einer Krise, wir brauchen jetzt Strukturen, die uns ermöglichen, diese Krise auch abzuarbeiten. Und da haben wir einmal auf europäischer Ebene eine Krisenrunde gegründet, also bei unserem europäischen Verband für Fernleitungsnetzbetreiber ENZOG, haben uns da täglich abgestimmt und gleichzeitig dann auch mit den deutschen FNB-Kollegen auch tägliche Runden gegründet, die im Übrigen bis heute bestehen. Also nach wie vor sind wir in diesem Krisenmodus, nicht mehr mit jetzt wirklich täglichen Webkurs, jetzt reichen uns dreimal die Woche, aber damals, mit Beginn des Krieges war wirklich täglich, also sprich inklusive Samstag und Sonntag, die Abstimmung mit den anderen FNBs bzw. TSOs, wie es in Englisch heißt, für die europäischen Kollegen.
Und also was stimmt man da täglich ab? Also was sind da die Themen? Also sofern du es verraten kannst, was sind da die Themen?
Letztlich geht es darum festzustellen, sind die Netze stabil? Also folgt der Gastransport auch entsprechend der Nominierungen? Ja, es gibt ja die kaufmännische Seite und es gibt die physikalische Seite. Die kaufmännische Seite sind eben die Gashändler, die sagen, sie möchten Gas von A nach B transportiert haben. Und der Netzbetreiber ist dann eben zuständig dafür, das physikalisch auch darzustellen. Und sollte das abweichen, sollte quasi ein Händler eine Nominierung haben und der physikalische Fluss sollte sich aber nicht einstellen, dann wäre das eine Abweichung und würde dann eben zu entsprechenden Problemen führen. Und letztlich ist es da in den Runden ein Abgleich, stimmt die Physik mit der vertraglichen Seite überein, haben Netzbetreiber Probleme, sieht man irgendwelche Anzeichen für negative Entwicklungen, sage ich mal. Dann waren auch Kollegen aus der Ukraine selbst dabei, die berichtet haben, was gerade in ihrem Land passiert, was dann übrigens nebenbei bemerkt auch nicht so ganz kalt lässt, wenn man aus erster Hand erfährt, was da passiert. Und man hat so einfach einen Blick bekommen auf Europa, auf die Gasmengen, die dort fließen. Ja, und das war auch wichtig, es ist nach wie vor wichtig, dass man da relativ früh und morgens einfach schon erfährt, wo gibt's Probleme, welche Auswirkungen könnte es haben, um einfach schnellstmöglich reagieren zu können, sollte es wirklich mal zu physischen Problemen kommen.
Also das heißt, mit dem Kriegsbeginn habt ihr euch unter den Fernleitungsnetzbetreibern, habt ihr entsprechende Infrastruktur aufgebaut, bisschen in Kommunikationskanäle etabliert. Und dann wurde ja die Frühwarnstufe ausgerufen. Kamen dann zusätzliche Kommunikationskanäle hinzu oder konntet ihr dann schon auf das zurückkaufen, was ihr hattet, oder was ist dann, ja, was waren da die nächsten Schritte?
Also zunächst muss man sagen, diese Abstimmungsrunden auch bei NSOC, die wir hatten, die waren schon etabliert. Also man hat ja entsprechend das Kriseninstrumentarium vorgehalten. Das gehört zur guten Pflicht der kritischen Infrastruktur, sich darüber schon im Vorfeld Gedanken zu machen. Das Ausrufen der Frühwarnstufe hat dann zu einer weiteren Eskalation in den Prozessen geführt. Auf unserer FNB-Ebene war das eben der Start des Prozesses für das sogenannte Krisenvorsorge Gas. Dafür gibt es einen Leitfaden, der innerhalb der Branche abgestimmt wurde. Und diesen Prozess haben wir mit der Frühwarnstufe gestartet. Dieser Prozess sieht vor, dass Verteilnetzbetreiber oder nachgelagerte Netzbetreiber dem jeweiligen vorgelagerten Netzbetreiber sogenanntes Abschaltpotenzial melden. Das sollten wir in eine Gasmangellage kommen. Wir gemäß unserer Systemverantwortung, die wir als FNB haben oder als Netzbetreiber haben, Abschaltmaßnahmen auch durchführen können. Das würde alles also noch passieren, bevor man in einer Notfallstufe ist. Wie gesagt, hat man als Netzbetreiber die Systemverantwortung gemäß Energiewirtschaftsgesetz, Paragraph 16, falls es jemanden interessiert, 16.2, um genau zu sein, ist bei uns so ein bisschen ein geflügeltes Wort dafür, dass wir eben Abschaltungen vornehmen, sollten wir in eine Situation kommen, wo wir eben nicht mehr in der Lage wären, physikalisch das Netz so auszugleichen, dass es nach wie vor stabil läuft.
Und das hat absolut nichts mit dem Notfallplan zu tun. Ihr habt eigentlich immer die Befugnis, falls es mal eng werden sollte, auch gewisse Abnehmer dann vom Netz zu nehmen.
Genau, nicht nur die Befugnis, wir haben sogar die Verpflichtung, das so zu machen. Wir sind dafür verantwortlich, eben unser Netz stabil zu halten und alles dafür zu tun, dass dem auch so ist.
In dieser Frühwarnstufe ging es doch dann eigentlich auch los, dass man festgestellt hat, man braucht eigentlich mal aktuelle Daten über letztendlich den Verbrauch in Deutschland, insbesondere den industriellen Verbrauch. Und wir arbeiten ja auch viel mit Industriekunden zusammen und die hatten dann plötzlich auch alle viel zu tun, weil sie da irgendwie eben was melden mussten, irgendwelche Daten ausfüllen, also irgendwelche Cheats ausfüllen mussten. Das habt auch ihr gemacht, oder? Ihr seid auf die Kunden zugegangen und habt gesagt, jetzt gibt's uns mal eure Daten.
Genau, also zunächst mal muss man sagen, das ist natürlich in der Verantwortung eines jeden Netzbetreibers, mit seinen Kunden umzugehen, wie man eben meint, dass es richtig ist. Wir als Bayernetz haben entschieden, also schon relativ früh entschieden, nämlich im Dezember 21, wir machen mal diese Abfrage bei unseren direkt angeschlossenen Industriekunden. Das macht man normalerweise alle paar Jahre mal. Das letzte Mal haben wir es, glaube ich, 2017 gemacht. Haben uns dann eben jetzt im Dezember dazu entschlossen, die Daten zu aktualisieren. Letztlich kann man nur mit aktuellen Daten oder sollte man nur mit aktuellen Daten in so eine Krise gehen, um einfach ein bestmögliches Bild darüber zu haben, was eigentlich an Struktur in seinem Netz gerade vorzufinden ist, welche Industriekunden da welche Belange haben und deswegen war uns das wichtig, die Daten zu aktualisieren. Das war aber was jetzt nicht alle Netzbetreiber gemacht haben.
Und ihr wart ja da in der regelmäßigen Abstimmung im Hat das dann halbwegs gut geklappt, so deutschlandweit? Also liegen der BNetzA inzwischen alle notwendigen Daten vor?
Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, was der BNetzA vorliegt. Ich kenne die Abfrage, die dann eben an alle Kunden gegangen ist. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass, wenn da ein Schreiben von einem Bundesamt kommt, die allermeisten da vernünftige Daten hinschicken. Aber konkret liegen uns zumindest diese Daten nicht vor. Also davon haben wir auch keine Kenntnis. Wir haben nur unsere Abfrage mit unseren Industriekunden und darüber hinaus wissen wir nichts.
Und das hat bei euch gut geklappt?
Das hat überwiegend bei uns gut geklappt. Es gibt natürlich immer die ein oder anderen schwarzen Schafe, aber das ist, glaube ich, so.
Ich frage nur, weil wir kennen das von unseren jährlichen Monitoring bei Industriekunden, wie waren eure Effizienzmaßnahmen, und das ist auch nicht sonderlich umfangreich und das ist doch trotzdem immer sehr zäh. Da muss man ein paar Mal anrufen und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das nicht ganz so einfach war.
Das stimmt. Als dann die Frühwarnstufe ausgerufen wurde, kam dann auch noch mal ein bisschen mehr Musik ins Spiel. Und da haben sich dann auch, ich glaube, so viel kann man auch berichten, die ein oder anderen Industrien bei uns gemeldet und argumentiert, warum sie gerade eben nicht abgeschaltet gehören und warum sie gerade systemkritisch waren oder sind. Wo wir natürlich als diskriminierungsfreier Netzbetreiber keine Rücksicht nehmen werden, nicht eine Rücksicht nehmen können, auf Basis der gesetzlichen Regelung natürlich. Also wir unterscheiden lediglich zwischen nicht geschützten Kunden und geschützten Kunden, die, wie sie im Gesetz definiert sind, also Haushaltskunden und soziale Einrichtungen, Industriekunden werden bei uns gleich behandelt.
Das heißt, diese Wertschöpfungskettenanalyse, die ja jetzt irgendwie auch noch passieren soll, da seid ihr nicht involviert. Also ihr sagt nicht, der ist jetzt wichtiger, weil der hat das plausibel dargestellt, den sollte man nicht abschalten, weil dann das die Konsequenzen hat. Für euch ist Stand heute erstmal Gleichheit zwischen allen Industriekunden, aber ihr erwartet, dass irgendwie so eine Liste kommt von der B-Netz A. Kennt ihr die schon? Gibt's die? Oder wie sieht's da aus?
Also zunächst mal würden wir das natürlich nicht tun, da Unterscheidungen zu treffen oder Priorisierungen zu treffen, das, wie gesagt, können und wollen wir nicht. Das muss eine Behörde treffen und da würde ich jetzt auch erwarten, dass die Bundesnetzagentur diese Unterscheidung macht. Mir ist nicht bekannt, dass diese Liste final irgendwo vorliegt. Ich würde aber die ganz starke Hoffnung pflegen, dass diese Liste auch irgendwo existiert und an der auch gearbeitet wird und die Fehler, die man letztlich immer macht bei solchen Abschaltungen, einfach so gering wie möglich dann sind, sofern es dann soweit kommen sollte.
Wie kann man sich das dann in der Praxis vorstellen, wenn diese Liste existiert? Bekommt ihr dann einen Anruf aus dem Krisenteam Gas und sagt, okay, jetzt hier Kunde A und C, die haben die entsprechenden Potenziale, schaltet die mal ab?
Also zunächst mal würde ich davon ausgehen, dass das in einem Dialog passiert mit den Behörden, also dass wir als Netzbetreiber sagen, in den und den oder im Marktgebiet TAE gibt es die und die Fehlmenge. Wir bräuchten Abschaltungen, um diese Fehlmenge auszugleichen. Und das ist erstmal das, was wir der B-Netz A mitgeben. Und die B-Netz A wäre dann an der Pflicht zu sagen, welche Abschaltungen nehme ich vor, von mir aus auf Basis von irgendwelchen Listen. Was ja uns dann wiederum egal ist, welche Kunden das dann betrifft, Hauptsache diese Fehlmenge, die wir identifiziert haben, wird abgebaut oder ausgeglichen eben durch Abschaltungen.
Genau, so weit sind wir zum Glück noch nicht. Momentan in der Alarmstufe, sozusagen die nächste Stufe. Was hat sich da getan?
Ja, der Übergang von der Frühwarnstufe in die Alarmstufe hatte bei uns keine unmittelbaren Auswirkungen. Wir waren ja damals schon in einer Krisensituation und mehr Eskalation ging dann sozusagen auch nicht mehr. Es waren lediglich letztlich irgendwelche Pressemitteilungen oder Einschätzungen notwendig, auch immer wieder mit den Behörden, aber jetzt nichts, was jetzt uns groß bewegt hätte.
Okay, dann lass uns doch vielleicht kurz über die aktuelle Situation reden, wo wir jetzt sind. Also wir sind in der Alarmstufe und haben jetzt vor allem auch in der letzten Woche, den letzten zwei Wochen, als die Nord Stream 1 gewartet worden ist, vermehrt auf diese Karte geschaut, auf die Flüsse geschaut. Da wäre es nochmal gut, welche Pipe oder welche Infrastruktur existiert denn gerade zwischen Russland und Europa? Welche Rolle hat da Nord Stream 1? Was ist da jetzt passiert in den letzten 10 Tagen, als da nichts mehr durchkam? Könntest du uns da nochmal ein bisschen Einordnung geben? Welche Pipelines haben wir gerade zur Verfügung?
Ja, also letztlich kann man sagen, es gibt 3 Importrouten russischen Gases nach Europa. Zum einen die Nord Stream, zum anderen die Yamal-Pipeline durch Belarus und Polen sowie die Ukraine-Route durch die Ukraine und die südosteuropäische Länder.
Okay, und als die Nord Stream 1 gewartet wurde, sie wurde davor reduziert von 100% auf 40%, weil laut russischer Begründung dort in der Verdichterstation eine Turbine fehlt und dann wurde sie jetzt aufgrund der Wartung auf 0% runtergefahren und gleichzeitig ist dann durch White House, das ist der Punkt, in dem die ukrainische Pipeline, glaube ich, ankommt in Deutschland, da sind die Flüsse dann auch auf 0 zurückgegangen. Warum war das so?
Dazu muss man wissen, dass das Gas aus der Nord Stream die letzten Wochen, Monate durch Deutschland durchgeleitet wurde nach Tschechien, also durch die Leitungen Opal und Eugal, also quasi vom Anlandepunkt der Nord Stream in der Ostsee bis an die tschechische Grenze. Die Tschechen wiederum leiten das über das sogenannte System Gazelle weiter in Richtung Weidhaus. Und durch die Reduzierung, durch die wartungsbedingte Reduzierung der Nord Stream-Mengen kam also auch letztlich weniger Gas in Weidhaus an.
Also das Gas, das davor oder jetzt auch wieder in Weidhaus ankommt, ist schon mal durch die Nord Stream geflossen.
Genau, also in Weidhaus kann letztlich das Gas aus beiden Routen ankommen, sowohl aus der Ukraine-Route als auch aus der Nord Stream. Genau, wie gesagt, dadurch, dass die Nord Stream reduziert wurde, kam dann auch weniger Gas nach Weidhaus.
Das heißt, also das ist ja super spannend, also das heißt, wenn wir immer auf diese schönen Diagramme bei dem Lagebericht der BNetzA schauen, man hat da die Menge von Nord Stream 1 und die Menge aus Weidhaus, dass wir eigentlich eine Doppelbilanzierung haben. Also physikalisch gesehen kommt gar nicht so viel in Deutschland an, wie jetzt diese beiden Mengen suggerieren, weil eigentlich das eine Mal das durch Tschechien wieder nochmal nach Deutschland kommt.
Ganz genau, also man hat immer wieder auch Tage gesehen, wo wir wirklich physikalisch kein Gas aus Russland bezogen haben, einfach weil die Ausspeisungen in Richtung Tschechien und in Richtung Österreich geringer waren als die Einspeisungen durch die Nord Stream. Wenn man sich die saldierten oder die summierten Zahlen anschaut, ja, man hat in Summe ein klein wenig Bezug russischen Gases, aber der Großteil, der verbleibt nicht in Deutschland. Der Großteil verbleibt oder wird nach Südosteuropa transportiert.
Aber man kann jetzt auch nicht den Schluss machen, dass man sagt, eigentlich gar nicht so entscheidend für Deutschland, ob jetzt Nord Stream 1 läuft oder nicht, weil es ist ja ein europäisches Problem. Ne? Also wenn jetzt die Tschechen deswegen kein Gas hätten, dann haben wir trotzdem ein Problem, weil wir dann irgendwie nach dem Solidaritätsprinzip ja irgendwie am Ende insgesamt schauen müssen.
Ganz genau. Also die südosteuropäischen oder osteuropäischen Länder wollen auch mit Erdgas versorgt werden und das kommt eben nur zu einem Großteil aus der Nord Stream und würden die Mengen wegfallen, naja, dann müssen die osteuropäischen Länder das Gas woanders herbekommen und da wäre sicherlich die Frage, wo kann das herkommen und wie würde das funktionieren, aber ganz interessanter Fakt, dass physikalisch zumindest wenig bis gar kein russisches Gas in Deutschland landet.
Okay, und jetzt nochmal für mich, also in der Yamal und in der ukrainischen Pipeline, also 2 von 3 Pipelines werden aktuell nicht genutzt. Kann man das so sagen? Oder weil, also Nord Stream 1 fließt 40%, in Weidhausen kommt nur was an, also über die ukrainische Pipeline kommt nur was an, weil es schon mal davor durch Nord Stream 1 geflossen ist.
Nee, das ist nicht ganz so. Also die ukrainische Pipeline ist die andere Importroute. Also da fließt sehr wohl russisches Gas durch, verbleibt nur irgendwo südöstlich von Deutschland in den Märkten.
Okay. Hätte man dann noch Kapazitäten, es nach Deutschland durchfließen zu lassen?
Man sieht, man erkennt, dass die Durchleitungen aktuell durch die Ukraine niedriger sind als in den Vorjahren. Also würde man davon ausgehen, dass die Kapazitäten hier noch erhöht werden könnten, was sie derzeit nicht tun.
Okay. Genauso vergleiche mit der Yamal-Pipeline, die durch Polen fließt und durch Belarus. Da kommt auch momentan nichts in Deutschland an. Da waren die Kapazitäten in den letzten Jahren höher als
jetzt. Genau, da gab es politisch getriebene Entscheidungen, da kein Gas mehr seitens Russland durchzuliefern, weshalb wir da am Grenzübergangspunkt Malno ist das, an der Grenze zu Polen, keine Importe sieht, teilweise sogar Exporte in Richtung Polen. Und genau darüber kommt sozusagen auch kein Gas, lediglich über Nord Stream 1.
Okay. Also zusammenfassend haben wir jetzt eine Pipeline, die Nord Stream 1, die an der Kapazitätsgrenze ist. Und dann haben wir Nord Stream 2, die Yamal und die ukrainische Route, in der wir noch Luft hätten und in allen außenpolitischen Gründen nichts durchschicken. Also wir haben jetzt ein Energieproblem, aber kein Leistungsproblem.
So lässt sich das zusammenfassen. Genau, Nord Stream 1 ist ja auch nicht an der technischen Kapazitätsgrenze, sondern eben nur 40% dessen. Das heißt, da wäre theoretisch auch noch Luft nach oben.
Genau, Weidhaus hatten wir, das ist ja dann sozusagen euer Gebiet, ne? Das ist ja da, wo dann die Pipeline aus Runde oder das russische Gas eigentlich direkt in euer Netz ankommt. Und
Ich kurz richtigstellen, also ja. Weidhaus ist der, da kommt der, ist der Grenzübergangspunkt der OGE nach Tschechien. Die OGE wiederum liefert uns das Gas oder wir übernehmen das Gas der OGE.
Die OGE ist ein anderer Fernleitungsbetreiber.
Die OGE ist ein anderer, Open Grid Europe, ein anderer Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, genau.
Jetzt Habt ihr jetzt besonders viel Stress in der Situation? Weil wir haben ja gehört, Bayern ist besonders abhängig vom russischen Erdgas. Also vielleicht auch das nochmal kurz erklären, weil ich dachte, es ist irgendwie ein Marktgebiet, haben wir vorhin gehört. Wie kann dann eine Region besonders abhängig sein im Vergleich zu anderen Gebieten, wenn es ein Marktgebiet ist? Und was sind jetzt sozusagen die Besonderheiten an der bayerischen Versorgungssituation?
Genau, also es ist, liegt zunächst an der geografischen Lage Bayerns, dass wir natürlich näher an den Bezugsrouten beispielsweise durch die Ukraine liegen und weiter entfernt liegen von alternativen Bezugsrouten wie Norwegen, Niederlande oder irgendwelche potenzielle LNG-Terminals. Das ist aber also erstmal kein Problem. Kapazitiv ist das Leitungsnetz in der Lage, diese Gasmengen nach Süddeutschland, nach Bayern, nach Baden-Württemberg zu transportieren. Insbesondere dann, wenn die Speicher, die für Süddeutschland wichtig sind, ausreichend gefüllt sind. Ja, das war bisher in der Regel so. Und jetzt laufen wir erstmals oder mit dem letzten vergangenen Winter Gefahr, dass diese Speicher in Süddeutschland nicht ausreichend befüllt sind. Dazu muss man wissen, in Österreich gibt es die beiden Speicher Haidach und Seven Fields, die also auch an das bayerische, an unser Netz angeschlossen sind. Haidach ist sogar exklusiv an deutsches Netz, also an unser Netz angebunden. Und der Speicher Haidach, das ist der zweitgrößte Speicher in Deutschland, also annähernd so groß wie der Speicher in Reden, wurde seit Beginn oder seit Sommer 21 nicht ausreichend befüllt. Haidach gehört zu zwei Drittel einer Tochterfirma der Gazprom und wurde ja nicht mehr genutzt und nicht mehr befüllt, was jetzt eben dazu führt, dass wir in Summe in den für uns relevanten Speichern einen niedrigeren Füllstand, einen unterdurchschnittlichen Füllstand sehen. Aktuell sind es um die 46%, verglichen mit Gesamtdeutschland, wo wir um die 66% Füllstand haben. Also hier gilt es einfach vorzubeugen, weil wir uns relativ weit weg von zukünftigen Einspeisungen befinden, hier die Speicher nicht zu vernachlässigen, also dass wir mal mindestens die Füllstände in den süddeutschen oder für Süddeutschland wichtigen Speichern sehen, als auch die Speicher im übrigen Lande.
Das heißt, eigentlich sollten wir darauf achten, dass in Süddeutschland sogar die Speicherfüllstände höher sind, aber aktuell liegen wir sogar niedriger. Und wir sollten deswegen darauf achten, dass wenn es jetzt im Winter knapp werden würde, würde ja nur irgendwie was über Norddeutschland reinkommen, über diese LNG-Terminals, über Norwegen. Und dann könnten wir ein Leistungsproblem bekommen, wenn sozusagen nicht die Unterstützung durch die süddeutschen Speicher mehr möglich wäre. Richtig verstanden?
Also sollten wir in eine Mangelverwaltung kommen, also sollte absehbar sein, wir können diese Füllstände, die wir benötigen, nicht mehr erreichen. Seit neuestem sind das hier 85% zum 1.10. und 95% Füllstand pro Speicher zum 1. November. Sollte das nicht für alle Speicher möglich sein, dann würde ich mir erwarten, dass man dann sich anschaut, wie bekommt man diese Speichermengen möglichst gleichmäßig im Land verteilt, dass eben genau sowas nicht passiert, dass wir in Süddeutschland unterdurchschnittliche Speicher haben und wir dann in ein Transportproblem kommen würden, um eben Gas von Norden Deutschland nach Süden Deutschlands zu transportieren. Dieses Transportengpass-Szenario würde also dann auftreten, wenn die Speicherfüllstände nicht ausreichend sind und wenn hohe Exportmengen über die Grenzübergangspunkte in Richtung Schweiz, Italien, in Richtung Österreich vorhanden wären und eben sehr, sehr hohe Gasmengen von Norden nach Süden müssten. Aber wie gesagt, vorbeugend müsste man die süddeutschen Speicher mindestens in dem Maße füllen wie in den Norddeutschen. Und das wäre an der Stelle sehr wichtig.
Damit wir in die Situation nicht reinkommen, sind ja große Kampagnen gerade unterwegs, die zum Energiesparen aufrufen. Zum einen auch bei Industriekunden durch die Auktionen, die jetzt kommen sollen, aber auch bei den privaten Kunden. Seht ihr an euren Daten schon Rückgänge im Verbrauch?
Also wir haben bislang keine umfangreichen Analysen über Jahrzehnte vorgenommen und haben das ganze temperaturbereinigt. Aber was wir auf den ersten Blick jetzt sehen, die letzten Wochen, Monate, ist, dass zumindest der Verbrauch der direkt bei uns am Netz angeschlossenen Industriekunden, ja, das sind irgendwelche 30 plus minus Industriekunden, das ist also auch nicht repräsentativ für ganz Bayern, aber daran haben wir schon gesehen, dass wir einen deutlichen Rückgang der Absätze haben die letzten Wochen. Wenn wir uns die Mengen für die Verteilnetzbetreiber und für die Stadtwerke, die uns nachgelagert sind, anschauen, erkennen wir keinen signifikanten Unterschied zu den Vorjahresmengen. Also wenn, dann also im einstelligen Prozentbereich, dass wir sehen, dass da die Mengen zurückgehen.
Signifikante Rückgänge, erstmal energiewirtschaftlich gut im Sinne Versorgungssicherheit, aber da ist ja jetzt nicht zu erwarten, dass die jetzt plötzlich den Energieträger gewechselt haben. Ich denke mal, es sind nur irgendwelche großen Chemieunternehmen, Ziegelbrennereien oder so, die können ja jetzt nicht plötzlich irgendwas anderes machen oder einen anderen Brennstoff nehmen. Das heißt, das sind dann schon auch Vorboten, dass das sich wirklich konjunkturell auswirken wird, vermutlich.
Diese Vermutung kann man haben. Ja, sicherlich sind die Preise einfach schon sehr, sehr lang oder jetzt seit Monaten auf einem sehr hohen Niveau, wo sich gerade für die Industriekunden, die sich vielleicht auch schon am Spotmarkt bedienen oder jetzt neue Gasverträge abschließen müssen, dass da die Preise einfach schon dazu führen, dass es sich für den einen oder anderen vielleicht nicht mehr lohnt zu produzieren und einfach diese Energiekosten, die Produktion einfach nicht mehr wirtschaftlich machen. Aber ja, das können wir als Netzbetreiber natürlich von außen gesehen nicht wirklich beurteilen. Wir schauen uns die physikalischen Flüsse an und sehen halt da, zumindest an den Kunden, wie gesagt, an unserem Netz, einen leichten Rückgang.
Okay, dann wollen wir über das reden, wo wir hoffen, dass es nie kommt, die tatsächliche Notfallstufe, das echte Problem. Was passiert dann?
Ja, in der Notfallstufe übernimmt sozusagen die Bundesnetzagentur als der sogenannte Bundeslastverteiler das Ruder in der Gaswirtschaft und kann dann über Verfügungen Abschaltungen erlassen. Das wird sie zum 1.10. Oder ab 1.10. über die sogenannte Sicherheitsplattform Gas tun können, also IT-gestützt über eine IT-Plattform. Und bis es soweit ist, werden andere Prozesse gerade optimiert und durchgeführt, um den Bundeslastverteiler, um die Bundesnetzagentur in die Lage zu versetzen, ohne diese Plattform auch Verfügungen zu erlassen.
Wie sehen solche Verfügungen aus? Also was sind da die konkreten Schritte? Wenn solange die digitale Plattform nicht da ist, wird es auf andere Kommunikationskanäle passieren, aber bist du dann derjenige, der da hingeht und an dem Ventil zu Kunde A steht und das runter, also zumacht das Ventil, oder wird dann der Kunde angeschrieben und sagt, hier vor Verfügung der Bundesnetzagentur, bitte reduzieren Sie Ihren Verbrauch. Was passiert dann?
Also Letzteres würde passieren, also es würde ein Schreiben in irgendeiner Form der Bundesnetzagentur geben für die Verbraucher. Was wir auf gar keinen Fall tun würden, also wir als Netzbetreiber auf gar keinen Fall tun würden, wäre physikalisch in die Gasversorgung einzugreifen, weil wir letztlich nicht wissen, was wir damit anrichten. Es gibt Industriekunden, die nutzen beispielsweise das Gas, um giftige Gase oder andere Stoffe zu verbrennen, um es weniger schädlich zu machen. Und sollten wir den Kunden beispielsweise das Gas abdrehen physikalisch, hätte das Auswirkungen, die wir einfach nicht abschätzen können und wollen. Und deswegen würden wir nicht physisch eingreifen. Die BNSA, wie gesagt, würde dann in irgendeiner schriftlichen Form anweisen, den Gasverbrauch zu reduzieren.
Im besten Fall ist das ja schon in dieser Liste mit berücksichtigt, die jetzt gerade ausgearbeitet wird. Wenn so giftige Gase verbrannt werden, dann sollte, ist das jetzt kein Luxusgut, das sollte schon wirklich ganz, ganz spät kommen.
Genau, es gibt sicherlich verschiedenste Aspekte, die da zu berücksichtigen sind, und das ist eine Mammutaufgabe, die BNSA hier hat, um auch da ja eine Liste zu erstellen, die möglichst viele von diesen Aspekten berücksichtigt. Wie vorhin auch gesagt, Gott sei Dank machen wir diese Unterscheidung als Netzbetreiber nicht. Da sind wir froh, dass die BNSA hier handelt und dann auch in der Notfallstufe diese Abschaltungen auch erlässt, die wir als Netzbetreiber benötigen, um ein stabiles Netz zu behalten.
Okay, und was würde passieren? Hier geht es ja auch wirklich um Existenzen. Wenn dann ein Kunde sagt, nee, macht er nicht. Also er kriegt das Schreiben, das ist ja ein Brief, und er sagt, nee, ich beziehe jetzt weiter das Gas. Und dann physisch wirklich auf Dauer wir einen Zustand haben werden, wo wir deutlich mehr Verbrauch haben, als wir Gas haben, das nach Deutschland fließt.
Genau, dann wäre letztlich diese Fehlmenge, die wir da identifiziert haben als Netzbetreiber, würde dann durch diesen sich weigernden Industriekunden nicht reduziert werden. Und das geht letztlich zu Lasten aller anderen Kunden, auf die dann diese Fehlmenge verteilt werden müssen. Das heißt, alle anderen Kunden, die angeschrieben werden müssten einen müssen mit einer größeren Abschaltung leben, weil sich dann ein anderer Kunde geweigert hat, seine Abschaltung durchzuführen.
Aber man wird wahrscheinlich für entsprechend hohe Penalen, Strafen etc. sorgen, noch, dass wirklich jeder Geschäftsführer, der irgendwie auch im Sinne des Unternehmens verantwortlich handelt, letztendlich dann abschaltet.
Genau, also wenn ich ein Geschäftsführer eines Unternehmens wäre, das dann dieser Abschaltung nachkommt, und ich mitbekomme, dass es ein anderer nicht getan hat, dann würde ich auch juristische Schritte gegenüber denen einleiten, der sich dann eben nicht dran gehalten hat, weil das natürlich unmittelbare Auswirkungen auf mein Unternehmen hätte.
Okay, und jetzt um diese Menge, die sozusagen abgeregelt werden soll, zu bestimmen. Kann man sich das so vorstellen? Also man überlegt sich so typischer Winter oder vielleicht ein kalter Winter, je nachdem, wie sicher man sein will, rechnet dann durch, dass bis zum Ende eben die schützenswerten Kunden im Prinzip versorgt sind. Also das sind ja dann wir zu Hause im Prinzip, dass unsere Wohnung warm bleibt, hat dann noch einen Rest und den verteilt man dann über die Tage letztendlich auf die Industriekunden und schaut dann, wen man abregeln muss.
Was man macht, ist letztlich das, was man jeden Tag macht, nämlich zu bestimmen, wie viel Regelenergie ich benötige für mein Netz oder die deutschen Netzbetreiber benötigen für ihre Netze, um das Netz oder die Netze stabil zu halten. Und ich würde ja dann in so eine Situation kommen, wenn dieser Regelenergiemarkt zusammenbricht. Also wenn der Markt die Regelenergie nicht mehr anbietet, die ich eigentlich bräuchte. Und genau dieses Fehl zwischen der Regelenergie, die ich brauche und der Regelenergie, die ich bekomme, ist letztlich diese Fehlmenge, die ich identifiziere, die ich dann über die Abschaltungen von Letztverbrauchern versuche auszugleichen.
Aber es könnte ja sozusagen noch im November, Dezember reichen. Es könnte ja noch genug Angebot im System sein. Aber es wäre dumm, das so zu verbrauchen, weil man weiß ja, dass es nicht bis Februar reicht. Also man muss ja dann irgendwie weiter in die Zukunft schauen als normalerweise.
Das wäre die große Hoffnung, dass auch die Behörden das tun. Also dass sie im Vorgriff auf den kommenden Winter, also sollten sich die Anzeichen verdichten, dass die Gasspeicherfüllstände, die Gasmengen für den Winter nicht reichen, Vorgriff, diese Notfallstufe auszurufen, um schon mal anhand ihrer Liste, die viel zitierte, nachzuschauen, welche Branchen, welche Bereiche, welche Firmen könnte man in Vorbereitung eines Winters abschalten, um noch Schlimmeres zu verhindern. Und dann würde ich gar nicht erst in so eine akute Situation kommen, dass man irgendwo für den morgigen Tag irgendwas entscheiden müsste, irgendwelche Abschaltungen vorzunehmen, sondern ich könnte einfach das ganze System schon mal auf den Winter vorbereiten. Das ist die große Hoffnung, die Branche, also die Netzbetreiber haben, dass die BNetzA ihre Verantwortung auch nachkommt und man nicht sehenden Auges in eine Mangellage kommt, die dann akut zu lösen wäre im Vergleich zu einer längerfristigen Planung.
Diese Aufteilung für diese kritische Situation ist ja eigentlich der zweite Schritt. Im ersten Schritt müsste man ja eigentlich erstmal europäisch schauen, wie viel zur Verfügung steht, diese Mengen wieder auf diese Marktgebiete aufteilen. Also das heißt, dieses, es ist zu wenig da, wird ja schon auf einer Ebene höher ausgefochten. Also das ist ja auch die Frage, wie friedlich das vonstatten geht, ob nicht dann plötzlich jedes Land sagt, wir haben besonders viele schützenswerte Kunden, wir haben besonders viele systemrelevante Industrien. Und das könnte natürlich dann kritisch sein, wenn das zu lange dauert. Also da müssen ja auch Prozesse installiert werden, dass das eigentlich automatisch passiert, damit der nächste Schritt dann auch schnell passiert, weil wir können ja nicht den ganzen Winter diskutieren, wer wie viel einspart.
Ganz genau. Also gut, dass du es ansprichst. Also das wird eine europäische Lage sein. Also es ist ja schwer vorstellbar, dass der Regelenergiemarkt in Deutschland zusammenbricht und die Nachbarn ringsrum noch wunderbar ihre Märkte funktionieren haben. Das wird in Summe dann irgendwo schwierig werden und an Limits kommen. Deswegen, ja, ist es ein europäisches Problem, das es im Vorfeld gilt zu lösen. Das wird sicherlich spannend. Man hat nicht zuletzt in der Corona-Krise, glaube ich, gemerkt, in der Krise ist dann jeder sich selbst der Nächste. Und so wird es wahrscheinlich aller Voraussicht nach in der Gaskrise auch sein. Es deuten sich jetzt schon erste Anzeichen darauf hin, dass dann jedes Land für sich versucht, den Schaden möglichst zu minimieren. Ja, und wir als Deutschland, wir als Nation mitten in Europa haben da natürlich oder sind darauf angewiesen, einfach die mit den Nachbarländern hier einheitlich vorzugehen und uns da gegenseitig zu unterstützen.
Okay, dann belassen wir es mal bei diesen Notfallszenarien. Die Vision für die Zukunft, die wird ja auch gerade politisch so gezeichnet, dass wir kein Gas mehr aus Russland benötigen werden. Da war zu Beginn, zu Kriegsbeginn, wurden da verschiedene Szenarien durchgerechnet und hat auch die Infrastruktur eine Rolle gespielt. Also ihr habt ihr Probleme bei der Infrastruktur, wenn wir kein Gas aus Russland mehr bekommen, sondern das Gas dann über LNG oder über andere Pipelines kommen wird?
Also das ist momentan Gegenstand von Analysen und Untersuchungen, die im Rahmen des NEP-Gas-Prozesses durchlaufen werden. Das sind meine Kolleginnen und Kollegen dran, in Zusammenarbeit mit den FNB-Partnern sich das anzuschauen. Und da würde ich ganz gerne auf das nächste NEP-Gas-Dokument verweisen. Da kann ich derzeit, ich als Dispatcher, Netzsteuerer, keine Aussage zu treffen. Aber sicherlich wird sich das angeschaut werden. Die grundsätzliche Aufspeisesituation wird sich natürlich ändern. Historisch wurde man eben von Osten, Nordosten durch Russland aufgespeist. Das verlagert sich und verschiebt sich jetzt eben mehr in Richtung Norden, Nordwesten. Und natürlich muss man sich anschauen, welche Auswirkungen hat das auf die Kapazitäten. Aber wie gesagt, genau das wird passieren oder passiert gerade im Moment. Und da werden wir dann sicherlich die nächsten Wochen, Monate auch schlauer sein.
Da war ja immer dieses Stichwort Reverse-Flow-Fähigkeit. Ist das Thema? Also hat man das jetzt gelöst oder ist man jetzt dran? Oder vielleicht nur mal ganz kurz, weil ich glaube, das war so plötzlich ein neues Wort, was vorher keiner auf dem Schirm hatte. Hat sich da was getan?
Ja, das ist ein Aspekt, eben, dass man sich anschaut, worüber könnte man noch alles Gas beziehen, nachdem es eben aus Russland nicht mehr kommt oder kommen kann. Und dabei ist man zum Beispiel auch in Frankreich fündig geworden und man hat sich angeguckt, ja, wie könnte man denn französisches Erdgas übernehmen? Dazu muss man wissen, dass das Erdgas in Frankreich eben schon auf Fernleitungsnetzebene, also schon in der höchsten Netzebene, odoriert wird, also mit einem Geruchsstoff versehen wird, um im Fall von Leckagen einfach das schon über den Geruch festzustellen, dass da Gas entweicht. Und das ist insofern eine Herausforderung für die Netzbetreiber, odoriertes Gas zu übernehmen, weil in Deutschland wird das Gas dann von oder beim Übergang vom FNB auf den Verteilnetzbereich odoriert, sprich mit diesem Mittel versehen. Und wenn da aber schon odoriertes Gas ankommt, dann mischt man sozusagen nochmal ein Parfum mehr ins Erdgas, wo man nicht genau weiß, welcher Geruch entsteht hinten raus. Und passt das noch zu dem alarmierenden Geruch, den man so kennt in Deutschland? Das ist die eine Herausforderung. Die andere ist die, dass man es damit höheren Schwefelwerten zu tun hat. Dieses Odormittel, das in Frankreich verwendet wird, erhöht den Gesamtschwefelinhalt des Erdgases in Deutschland. Man würde sich dann zwar noch in den Spezifikationen befinden, aber ja, die Verbraucher in Deutschland haben sich natürlich über die Jahrzehnte an gleichbleibende oder nahezu gleichbleibende Erdgaszusammensetzungen gewöhnt. Und wenn dann auf einmal ein höherer Schwefelanteil dabei wäre, hätte das Auswirkungen. Und genau solche Sachen schauen wir uns natürlich an, informieren auch entsprechend unsere Anschlusspetenten. Und das, genau, sind alles Themen, mit denen man sich gerade zusammen auseinandersetzt, um eben dieser Herausforderung zu begegnen, die Aufspeisesituation weg von Russland hin zu anderen Quellen zu erschließen.
Also wenn ich jetzt zu Hause sitze und es tritt Gas aus, dann rieche ich das. Also das ist eine Sicherheitsmaßnahme, dass dieses Geruchsmittel hinzugefügt wird. Wenn sich das jetzt ändern würde, müsste ich mich an einen neuen Geruch gewöhnen. Und würde ich auch am Herd merken, wenn ich jetzt einen höheren Schwefelgehalt hätte?
Am Herd würdest du das nicht merken. Das merken Industrien, die eben hochsensibel sind, wie beispielsweise der Glasindustrie, die die leichte Verfärbung sehen würden, wenn dann der Schwefelgehalt steigt. Das merken Kraftwerke, die ja gewisse Emissionswerte im Auge behalten müssen, wenn da auf einmal dann der Schwefelgehalt nicht mehr der ist, den man angenommen hat. Hat man da ein Thema mit den Behörden? Für den Letztverbraucher, für den Haushaltskunden hätte das keine Auswirkungen. Naja, also wie du sagst, wenn dann doch ein Gasaustritt wäre, würde das anders riechen als, naja, man es gewöhnt ist, aber wer hat sich an Gasaustritt gewöhnt? Also sollte nicht so sein.
Gut, das ist jetzt so ein bisschen die mittelfristige Zukunft, die Probleme, die dann ganz konkret gelöst werden müssen für die Gaswirtschaft. Aber wenn wir über die Gasnetze sprechen und in die Zukunft schauen, auch wir schauen ja immer sehr schnell auf das Thema Wasserstoff. Ich vermute mal, das beschäftigt dich jetzt als Dispatcher noch nicht so. Ist das auch wieder ein Thema Richtung Netzentwicklungsplan?
Aktuell sind wir noch in so einer Planungsphase, aber je konkreter diese Projekte werden, desto eher würden sie auch bei uns im Dispatching ankommen. Sobald wir hier auch bei der Bionets unsere erste Wasserstoffleitung in Betrieb nehmen, sind natürlich wir diejenigen, die sie nachher auch steuern und überwachen. Spätestens da wird es dann Eingang finden ins Dispatching. Jetzt haben wir teilweise Berührungspunkte insofern, wenn wir angefragt werden, Wasserstoff in unsere Netze einzuspeisen, dann schauen wir an, wie waren denn die Fließgeschwindigkeiten in der oder jener Leitung, was hat man da von Durchsatz, wie würde sich das durchmischen, da wird natürlich auf unsere Expertise zurückgegriffen, aber noch ist das peripher, was bei uns ankommt, und wir werden uns die nächsten 2-3 Jahre konkret damit beschäftigen.
Wasserstoff ist ein komplett neues Thema, aber kannst du uns schon verraten, wann die erste Wasserstoffpipeline in Betrieb gehen wird?
Ich würde es verraten, wenn ich es wüsste. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Ich kann nur so viel sagen, dass das nicht mehr 5 Jahre dauern wird.
Okay. Naja, schön. Aber es hört sich auch so an, als ob deine Arbeit dadurch nicht einfacher wird.
Das wird sie sicherlich nicht. Ja, wenn man dann irgendwie so ein Parallelnetz aufbaut mit Wasserstoff, hat es sicherlich auch steigende Herausforderungen für die Netzsteuerung zur Folge. Ja, anfangs wird sich ja das noch im Rahmen halten. Da wird die Leitung noch nicht, oder da wird es noch kein richtiges Netz, kein Wasserstoffnetz sein, sondern wirklich nur eine Leitung, die die Quelle mit Senke verbindet. Aber das wird natürlich im Laufe der Zeit sehr viel komplexer. Und ehrlich gesagt freue ich mich auch drauf, da Teil davon zu sein, ja, so ein neues Netz letztlich von null auf an zu begleiten, mit aufzubauen. Und da kommen sehr, sehr spannende Jahre auf uns als Branche und auf uns als Firma und Abteilung zu.
Schön, dass jetzt hier zum Schluss nochmal so ein bisschen was Positives reinkommt, ein bisschen Optimismus. Vielleicht können wir das noch toppen. Was sagt denn deine Glaskugel? Kommen wir durch den Winter?
Also meine Glaskugel, nach der werde ich relativ häufig gefragt tatsächlich, die sagt, dass wir durch den Winter kommen. Die Frage ist nur, wie wir durch den Winter kommen. Also ich persönlich würde im Worst Case davon ausgehen, dass wir wirklich Abschaltungen oder dass die Bundesnetzagentur Abschaltungen verfügen muss. Dass die Bundesnetzagentur wirklich geschützte Kunden, also sprich Haushaltskunden oder soziale Einrichtungen, zwingen muss, abzuschalten, das würde ich für das eher unwahrscheinlichere Szenario halten. Man hört und liest zwar immer wieder von irgendwelchen Bürgermeistern, die jetzt schon die Turnhallen leer räumen für irgendwelche Wärmeinseln, also so wird's nicht kommen, würde ich jetzt mal ganz schwer von ausgehen.
Das ist doch schon mal gut. Also frieren werden wir nicht müssen, aber wir müssen wahrscheinlich auch ein bisschen was dafür leisten als Gesellschaft, dass es so kommt. Ja.
Das auf jeden Fall, und betrifft mich jetzt persönlich auch. Die Preise werden natürlich steigen. Ja, neuer Gasvertrag macht heutzutage keinen Spaß.
Okay.
Ja, da steht mir als Privatperson jetzt noch zuvor. Gut, danke Tobi, also für das Gespräch, das war super.
Hat Spaß gemacht, ihr habt ja was gelernt dabei.
Haben wir wieder was gelernt. Vielleicht an dieser Stelle noch der kleine Hinweis, das war jetzt unsere 3. Folge von Redispatch nachgehakt, und unsere 2. Folge, Folge Nummer 15 genau genommen, war zur EU-Taxonomie mit unserer Kollegin Annika Neitz-Regert. Können wir nur empfehlen, dort nochmal reinzuhören. Da geht es um das Thema, inwiefern Gas und Kernkraft zukünftig als grünes Investment gelten könnten. Worauf es da genau ankommt, wird dort nochmal genau dargestellt. Also wenn euch das interessiert, mal in ein Thema tiefer einzutauchen, hier auch nochmal der Hinweis eben zur Folge 15. Danke.